Die Frage, was ist das, was du wirklich, wirklich, wirklich gerne tust, hat Thomas Reich zum Podcaster gemacht. Seit 6 Jahren ist der sympathische Hamburger einer der erfolgreichsten Podcaster Deutschlands und über dieses Medium gewinnt er auch all seine Kunden. Das hat mich neugierig gemacht. Im Interview berichtet er sehr offen über seinen Weg und wieso er weiß, dass Kaltduscher glücklicher und erfolgreicher sind. Herzlich willkommen zu Bau dir deine Zukunft, dem Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, Visionäre und Zukunftsbauer, die sich und die Welt bewegen und wissen wollen, was in Zukunft wichtig wird. Mein Name ist Silvia Zulkowski, ich bin Zukunftsentwicklerin, Autorin und Vortragsrednerin. Freuen Sie sich auf Tipps, Impulse und spannende Interviews und lassen Sie uns gemeinsam kecker werden und die Welt aus den Angeln heben. So, hallo liebe Zukunftsbauer, es ist wieder Mittwoch und wir haben Podcast-Zeit. Und heute habe ich einen Kollegen im Podcast, der selber schon seit 6 Jahren Podcaster ist. Und ich kenne seinen Podcast auch schon lange und er hat was ganz was Besonderes, nämlich die Reichmethode. Thomas Reich, ich begrüße dich recht herzlich in meinem Podcast für den Zukunftsbauer.
Ja, moin aus Hamburg, liebe Silvia, servus, grüß Gott.
Und was mich wirklich fasziniert hat, als ich mit dir, lieber Thomas, letztes Mal gesprochen habe, dann hast du ja gesagt, also bei mir ist ja immer alles ganz einfach, ich mache es auch nicht kompliziert und seit 6 Jahren mache ich Podcasts und das ist mein einziges Akquise-Tool und damit für die darüber kriege ich all meine Kunden und das finde ich genial. Und ich fände es auch genial und dann habe ich dich ja gefragt, magst du uns erzählen, wie das so gekommen ist? Und hast du gesagt, ja, das ist ganz aufgeschlossen und das freut mich wirklich, weil es echt eine tolle Sache ist, über Podcasts überhaupt mal sichtbar zu werden, bekannt zu werden und auch die eigene Persönlichkeit da in den Ring zu schmeißen und dann zieht man schon die richtigen Leute an, oder?
Ja, Silvia, im Grunde ist das so. Also aktuell stehe ich so wirklich, also in 2020 im Sommer wird der 1000. Podcast wirklich rauskommen von mir. Und da sagen eben viele, ey, was Thomas, wirklich so viele schon, wie hast du das gemacht? Und dann sage ich immer, einen nach dem anderen. Im Grunde ganz einfach, ja. So wie diese Frage, wie kriegst du einen Elefanten in den Kühlschrank? Ne? Tür auf, Elefant rein, Tür zu. Und wichtig ist natürlich für die Menschen, die irgendwie annähernd darüber nachdenken, oh ja, Podcast wäre ja toll, ich hätte viel zu erzählen. Die Frage, die sich jeder stellen darf und die jeder stellen sollte, ist, habe ich grundsätzlich überhaupt Lust zu reden? Und wenn dann jemand sagt, nee, also reden, nee, ist nicht so meins, dann sage ich Finger weg vom Podcast. Ja, also das ist die Grundvoraussetzung, wirklich reden zu wollen. Nicht es perfekt zu können, das ist eine andere Geschichte. Aber es zu wollen, Lust zu haben, das ist das Wichtigste dabei.
Also da bin ich 100% bei dir, weil wenn man daran keinen Spaß hat, dann lässt man es besser.
Ja,
genau. Ich habe ja auch schon 2013 angefangen mit Podcasten, einfach weil ich so neugierig auf Menschen bin. Ja. Mein erster Podcast hat geheißen Visionäre inspirieren und immer wenn man ein Mensch, den ich hochspannend fand, vor die Nase gekommen ist, hat gesagt, komm, lass mal schnell einen Podcast machen. Das habe ich mit meinem Handy gemacht, einfach Handy hingelegt und miteinander geredet. Ja. Und da habe ich es irgendwie noch hingekriegt, dass die Podcasts nicht länger wie 20 Minuten waren. Ja. Das schaffe ich heute nicht mehr, heute bin ich noch neugieriger geworden.
Ja, das ist doch gut so. Das schaffen wir auch nicht heute, kann ich so schon sagen.
Das kann ich mir vorstellen. Thomas, vielleicht lass uns noch mal kurz zurückspringen. Wie bist du denn zu deinem Thema gekommen? Also wie bist du geworden, was du geworden bist? Du hast mir ja schon ein bisschen erzählt, dass du ja ganz anders gestartet bist in dein Leben, in dein berufliches.
Also ich sag mal so, ich mache das absichtlich mit einem kleinen Weichmacher im Wort. Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Also ich, Thomas Reich, Baujahr 65, also 1965 geboren. Ich war auf der Hauptschule. Das war zu meiner Zeit noch relativ normal. Hauptschule war okay. Heute ist es ja eher so, nicht mehr so doll. Da brauchst du Minimum Realschule, am besten noch Abitur, wie es heißt. Dann habe ich Na, oder ich kann auch sagen, in der Schule war ich war einfach ein fauler Sack. Ich habe einfach nur das gemacht, was wirklich notwendig war. Und das liegt daran, dass ich intrinsisch, das wusste ich natürlich damals nicht als Kind, dass ich intrinsisch jemand bin, der hat einen hohen pragmatischen Anteil. Ich bin ein Pragmatiker. Ja? Mhm. Ich lerne nicht Dinge, um sie zu lernen, einfach nur, um sie zu lernen, um sie zu wissen. Ich mache Dinge nur praktisch. Und in der Schule hat man mir gesagt, Thomas ist schüchtern und zurückhaltend, er beteiligt sich kaum am Unterricht, stand auch in meinem ersten Zeugnis. Und das habe ich natürlich dann irgendwie so aufgenommen und gelesen und meine Eltern, ja, heb mir den Finger und so und zeig dich öfter. Und ich dachte immer so, nö, will ich aber gar nicht, weil das interessiert mich ja nicht. Warum soll ich mich zu etwas melden, was mich nicht interessiert? Ja. Und ich habe dann auch so viele Jahre immer geglaubt, auch später noch, na, vielleicht bin ich wirklich schüchtern und zurückhaltend. Vielleicht bin ich das. Aber im Grunde meines Herzens war ich es nie. Ich habe das nur übergestülpt bekommen. Nach der Hauptschule, die ich auch im Grunde verkackt habe, also 9 Jahre Schule, dann kriegst du Hauptschulabschluss. Und zu meiner Zeit gab es damals die Möglichkeit, ich glaube, das gibt's heute auch noch, dass du eine Prüfung machst. Also du machst, du machst ein 10. Jahr auf der Hauptschule. Am Ende gibt's eine Prüfung und wenn du die bestehst, dann hast du einen Realschulabschluss. Oh. Das war bei uns damals auch so. Wir waren das zweite Jahr überhaupt, wo das möglich war. Von 1981 auf 82. Und wir waren 2 Klassen, 40 Schüler ungefähr. Und ein Schüler von diesen 40 hat die Prüfung nicht bestanden. Oh, den hast du jetzt gerade dran, ne? Das war ich.
Ja, ich hab's jetzt vermutet, dass das...
nicht bestanden. Und mein Vater hat damals gefragt, ne? Ich war 17 Jahre, ich bin erst mit 7,5 in die Schule gekommen, da ich im Januar Geburtstag habe. Und da sagt mein Vater, warum hast du die Prüfung nicht bestanden? Und da habe ich gesagt, voller Überzeugung, als totaler Revoluzer, die Arschlöcher haben mir die falschen Fragen gestellt.
Na denn.
So. Und dann sagt mein Vater, ja, was machst du jetzt? Und so, ja, weiß ich nicht, irgendwie Ausbildung. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht in einem Sägewerk. Ich habe also Bäume klein gesägt. Und in diesem Sägewerk habe ich mir wirklich den Rücken kaputt. Also der ist okay heute, aber ich habe hart gearbeitet, den Rücken oder wie heißt das, den Buckel krumm gemacht, wie man so sagt. Und ich war für mich gefühlt der größte Loser der Welt. Ich war Hauptschüler, ich bin im Sägewerk, ich habe so eine monotone Arbeit, so grobmotorisch, da ist nichts Schönes dran. Und meine Kumpels, die haben irgendwie Sparkassenfachmann gelernt oder Einzelhandelskaufmann oder waren Bäcker, die hatten es wenigstens warm in der Backstube im Winter, im Sägewerk ist nur kalt. Und das war alles, ich war wirklich so, ich habe mich einfach als Loser gefühlt, wirklich, ohne Witz. Also ich sage das nicht heute, um Schönfärberei zu betreiben oder so oder Fishing for Compliments, sondern ich hatte eine dicke Brille, das Führerscheinfoto, das könnte ich dir senden, das ist der Horror und Sägewerker. Und da dachte ich, wie willst du da irgendwie mal was Tolles werden im Leben? Wie willst du dir später mal ein schönes Auto kaufen und tolle Wohnung haben oder so? Das geht ja alles nicht mit dem bisschen Geld und so. Und als ich dann eines Tages, ich war also wirklich im ersten Lehrjahr, ich war 17 Jahre und ich komme nach Hause und meine Eltern liegen beide, meine Eltern haben beide körperlich viel gearbeitet und meine Eltern liegen beide auf dem Sofa und gucken Tagesschau. 20 Uhr bis 20.15 Uhr Tagesschau. Und ich komme in das Wohnzimmer rein, ich habe das Bild heute noch vor meinem geistigen Auge und habe meine Eltern gesehen, habe die Tagesschau gesehen mit den scheiß Nachrichten und welche liefen, weiß ich nicht mehr. Und habe die Entscheidung getroffen, Silvia, ich werde nie so wie meine Eltern.
Okay, also das hat quasi wirklich im Kopf was verändert.
Sofort.
Diese eine Schlüsselsituation.
Genau.
Eltern auf dem Sofa Tagesschau anschauen.
Ja.
Und eigentlich nichts mehr wollen.
Nichts mehr
sonst.
Wollen. Genau. Und ich habe das ich glaube, ich habe es meinen Eltern damals wirklich so für mich innerlich als Vorwurf gemacht. Macht doch mehr aus eurem Leben. Warum liegt ihr hier faul auf dem Sofa rum? Und so. Mhm. Ich habe denen das nie so gesagt, denn auf der anderen Seite konnte ich es ja auch in gewisser Weise verstehen. Mein Vater ist morgens um 6 in die Firma und er ist abends um 6 oder um 18, 19 Uhr nach Hause gekommen. Da war der platt, ja, nach 12, 13 Stunden Malochen. Ja. Und ich wusste aber natürlich nicht, wie will ich denn mein Leben leben und wie soll ich denn anders werden oder erfolgreicher werden? Wie soll denn das gehen? Wusste ich nicht.
Ja, wie denn auch? Also das ist ja dann das große Fragezeichen dahinter. Jetzt genau. Hast du eine Erkenntnis und jetzt?
Jetzt stehst du wieder durch da, genau.
Genau. Was hat dir denn dann geholfen? Gab's Menschen, die dich dann irgendwie quasi
Gab's.
Angetrieben haben?
Ja. Das Sägewerk war ein sehr großes Sägewerk in der Lüneburger Heide, also in Norddeutschland, so zwischen, ich sag mal grob, zwischen Hamburg und Hannover, ja, so in einer Linie ungefähr, dass man das ein bisschen orientieren kann. Und der Juniorchef vom Sägewerksbesitzer, der fuhr einen Porsche 944 Turbo, ja, in dunkelgrün und mit schwarzen Fuchsfelgen, weiß ich genau, war ich total, da dachte ich, den will ich auch haben. Ja. Die hatten noch eine große Spedition, die hatten viele Immobilien und ich hatte so gedacht, das war so ein Glaubenssatz, naja, du bist nun mal nicht der Sohn des Sägewerkers oder des Sägewerksbesitzers, dann hättest du den Porsche, ne? Du bist der Sohn von Heinz Reich, der ist chemisch Reiniger, der kann dir keinen Porsche kaufen. Und ich habe dann im Sägewerk meine Lehre gemacht, ich habe die zu Ende gemacht, zur Bundeswehr brauchte ich nicht, zu schlechte Augen, die haben mich nicht genommen. Ich wollte da aber hin, aber die wollten mich nicht. Und dann war ich Geselle im Sägewerk. Das war dann ein bisschen, ich hatte so ein bisschen mehr, sage ich mal. Ich hatte nichts zu sagen im Sägewerk, aber ich hatte, wie heißt denn das denn? Ich hatte mehr Respekt auch nicht, aber ich konnte mehr als viele Hilfsarbeiter. Wir hatten im Sägewerk viele Hilfsarbeiter. Ja. Mhm. Aber ich konnte natürlich jede Maschine bedienen. Das war für mich so ein Vorteil. Und trotzdem habe ich es gehasst wie die Pest. Mein damaliger bester Freund Rainer Scholz, mit dem bin ich am Samstagabend immer auf Piste gefahren. Wir haben Samstag an Autos geschraubt, Samstagabend geduscht und dann sind wir so gegen 23 Uhr immer in so einen Schuppen gefahren, das hieß Welcome, ja, das Welcome. Mhm. Und da war immer so ein bisschen süß-saure Luft, ja, wenn du weißt, was ich meine.
Und ja. Wir sind ja ähnlich alt, gell?
Ja, genau. Da haben wir immer geguckt und ein bisschen Kaffee getrunken und Mädchen angeguckt und gedacht, und Musik gehört. Und bei dem habe ich immer gemotzt. Und Rainer hat dann eines Tages gesagt, weißt du was, Thomas? Ich muss noch dazu sagen, Rainer war ein ganz intelligenter Kerl. Der hat Fachabitur gemacht. Der hat in Hamburg-Bergedorf, also südlich von Hamburg in Bergedorf, hat er studiert an einer Fachhochschule. War so ein ganz schlauer Typ. Mhm. Und dann hat er gesagt, weißt du was, Thomas? Ich höre mir dein Gejammer nicht mehr an. Ich habe viel gejammert.
Sehr kluger Freund.
Ja. Mhm. Alles scheiße, Sägewerke, alles scheiße, kannst kein Geld verdienen, alles scheiße, so schwere Maloche, ne? Und dann hat der gesagt,
Genau.
Und dann hat der gesagt, weißt du was, Thomas? Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder jammerst du weiter, aber dann fahre ich mit dir nicht mehr los. Dann kannst du den Samstagabend alleine verbringen. Ja? Autoschrauben geht vielleicht noch, aber Samstagabend hier auf Piste fahren und irgendwie zu gucken, dass wir mit ein paar Mädels in Kontakt kommen, kannst du vergessen. Und dann habe ich gedacht, Arschloch-Kumpel, das ist doch nicht mein Freund, wenn der das zu mir sagt. Und im nächsten Moment hat er gesagt, zweite Möglichkeit, du änderst was. Du änderst etwas an dir und deinem Leben. Und dann habe ich gesagt, Rainer, du kannst ja schlau schnacken. Ne? Du hast Fachabitur, du studierst an der FH. Ich bin Hauptschüler und Sägewerker. Dann sagt er, na und? Deswegen ist doch das Leben nicht vorbei. Du kannst ja zur Technikerschule gehen und Holztechnik studieren an einer Fachschule. Und Silvia, ich wusste nicht, wovon der redet. Ich wusste, was, ich kann irgendwie an eine Fachschule gehen? Ich kann staatlich geprüfter Techniker werden? Ich hatte null Ahnung.
Und sagte, ja, was kannst du? Das ist wirklich unfassbar, aber das ist so, was er Martin Seligman erlernte Hilflosigkeit nennt. Hm?
Schönes Ding. Oh, das ist ja ein
schönes. Ja, erlernte Hilflosigkeit. Da hocken wir in der Falle und sehen keine Optionen. Genau. Und das ist schon verrückt.
Absolut. Ich hatte nur diesen, und das Sägewerk hatte ja, das war ja umzäunt. Also ich musste immer über den Zaun gucken, wenn ich meine Kumpels aus der Bäckerei, die fuhren nachmittags um 13 Uhr am Sägewerk vorbei, an dem riesen Platz, wo das Holz verladen wurde, gestapelt wurde, und immer rüber, hey Thomas, komm mit in den Schwimmbad, haut ab, ihr Schweine. Weißt du, so, das war wirklich so, ohne Witz. Nicht jeden Tag, aber das gab diese Szenen. Mhm. Und dann hat Rainer gesagt, hier, pass auf, wir finden das raus, damals noch Arbeitsamt, kein Internet und so. Und dann wusste er, in Hamburg ist eine Technikerschule, in Hildesheim ist eine Technikerschule, irgendwo in der Nähe von Bonn, in Rosenheim gibt's Techniker und so weiter.
Ja, genau. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Hast du denn da gleich angebissen? Das war wirklich dann sozusagen, krass, der hat noch eine Idee für mich und da geht noch was.
Absolut, ich habe sofort angebissen.
Schau gut.
Ich wollte ja zwei Dinge behalten. Nein, ich wollte eine Sache loswerden und eins behalten. Ich wollte Sägewerk loswerden. Ich wollte aus diesem Sägewerk raus. Hm. Nie aus dem Grund, dass ich dachte, ich bin ja was. Ah gut, damals habe ich schon gedacht, ich bin was Besseres. Also ich dachte so, die anderen Hilfsarbeiter und so, die können ja nur Holz stapeln, ich kann es wenigstens noch sägen. Mhm. Damals war ich auch, da war ich echt ein Arschloch irgendwie, ne? Und ich habe mich schon für was Besseres gehalten, zumindest im Sägewerk. Aber außerhalb vom Sägewerk war ich für mich gefühlt eine Niete. Eine Niete. Mhm. Gefühlt echt eine Null. Ja. Mhm. Und ich wollte aus dem Sägewerk raus, das wollte ich verlieren, und ich wollte meinen Freund als Freund behalten.
Ja, so. Das ist eine Option, ne?
Und das, genau, und deswegen habe ich angebissen. Ich habe mich sofort beworben bei den Technikerschulen. Ein paar gab es eine Absage, das war 1988. Ich habe mich dann im Frühjahr 1988 beworben. Es gab ein paar Absagen für 1988, dann für den Sommer, für den Start, weil die Schulen, das war schon ausgebucht. Und in Hamburg habe ich tatsächlich dann meine Stelle bekommen. Und in Hamburg bin ich am 15. August 1988 in der Richardstraße 1 dann pünktlich erschienen für 2 Jahre Technikerschule.
Und das hat dein Leben angefangen zu drehen.
Nee, hat's nicht.
Nee.
Silja.
Okay, jedenfalls dann lass mal hören.
Jedenfalls nicht am ersten Tag. Am ersten Tag.
Naja, okay, das sehe ich ein.
Am ersten Tag war es so, ich hatte vorher das Gefühl, geil, ich bin aus dem Sägewerk raus. Mir war klar, dass ich Schulden mache. Ich habe also damals so eine Art Vorfinanzierung bekommen vom Arbeitsamt.
So eine BAföG.
So eine Art BAföG. 22.513 D-Mark, das vergesse ich nie. Mhm. Und die habe ich monatlich dann bekommen, aufgeteilt über die 2 Jahre und musste sie hinterher zurückbezahlen. So, da war mir aber klar, ich mache das, weil es kann nur besser werden. Und dann bin ich wir haben die ersten 2 Stunden Unterricht damit verbracht, dass man uns erklärt hat, dass wir tolle Typen sind und dass wir noch tollere Typen werden können, wenn wir erstmal staatlich geprüfte Techniker sind. Und das fand ich natürlich gut. Da habe ich gedacht, ja, hier bin ich richtig. Und dann hatten wir die nächste Doppelstunde Konstruktion. Und dann sollten wir eine Eckverbindung zeichnen von einem Schrank. Mhm. Ein Sägewerker ist kein Möbelbauer, ist kein Tischler, ist der Grobmotoriker. Und im Sägewerk haben wir alles, wenn irgendwo was befestigt werden sollte, sage ich mal, Holz auf Holz, hast du das mit dem Nagel gemacht. Ja? Zack, hier, buff, Nagel reingekloppt. Und dann sitze ich da über dieser Zeichnung und habe ein bisschen was gewusst über sogenannte Plattenwerkstoffe. Das habe ich in der Berufsschule gelernt. Also was passiert alles nach dem Sägewerk? Und dann habe ich überlegt, denke ich, okay, wenn ich jetzt in diese Eckverbindung einen Nagel einschlage, platzt das Material auf. Also habe ich gezeichnet, dass, als wenn ich ein Loch vorbohre und dann eine Spackschraube reinmache. Und dann sitzt jemand neben mir, rechts von mir. Ich nenne den Namen Werner Steinkamp. Guckt links rüber und guckt auf meine Zeichnung und fragt mich, was machst du denn da? Und ich gucke so nach rechts, so ein bisschen schon so ein bisschen angepisst, ne? Ich hatte damals noch breites Kreuz und dicke Arme vom Siege. Eckverbindung zeichnen. Dann guckt der wieder rüber. Wieso machst du da eine Spackschraube rein? Da sage ich, du Trollo, sag ich, wenn du einen Nagel reinsteckst, platzt die Platte auf. Und dann sagt er, das musst du mit einem Lamello verbinden. Lamello. Und ich gucke den an und der hat genau gewusst, der Typ weiß nicht, was ein Lamello ist. Und dann war das so wie in der Werbung damals von Heller von Sinn hat irgendwann mal so eine Werbung gemacht, da hat sie eine Kassiererin im Supermarkt gespielt und dann steht ein junger Kerl an der Kasse, hat sich Kondome gekauft, da war kein Preis drauf und sie brüllt durch den ganzen Laden, geh, das kosten die Kondome. So, also, und so kam ich mir auch vor. Und dann gucken mich die anderen Jungs alle an, so nach dem Motto, was, du bist kein Tischler? Du bist Sägewerker? Was machst du dann hier? Und dann habe ich wieder das Gefühl gehabt, jetzt bin ich schon wieder wie Null, jetzt fange ich ja wieder von vorne an, jetzt bin ich ja wieder der Kleinste und Döste von allen. Und jetzt kommt der Game Changer. Mm. 6 Wochen später, nachdem ich auf der Technikerschule war, also Ende September, habe ich das.
Also das heißt, du hast in jedem Fall durchgehalten, ja, ja, hast ja, nicht aber, hingeschmissen nein. und gesagt, Tag 3 wisst ihr was, ihr könnt's mich mal alle.
Nö, das ist ja
oft die Gefahr, ne? wenn ich mich fühle als Loser oder als der hier nicht mitkommt und wenn ich dann vielleicht noch einen falschen Stolz in mir habe, dann schmeiße ich hin und sage, ihr könnt's mich mal alle.
Das ist natürlich eine Gefahr, das kann auch schnell passieren. Für mich war der Rückweg insofern abgeschnitten, ich hätte ja nur ins Sägewerk zurückgekommen. Also übertrieben jetzt so, weißt du, ich gehe nicht zurück ins Sägewerk. Und ich habe mir so gedacht, naja gut, irgendwas muss ich ja können. Und ich habe ja schließlich eine Zulassung gekriegt für die Schule, weißt du. Als Maurer hätten sie mich ja nicht genommen, aber als Sägewerker wurde ich ja zugelassen.
Als Holzler, ne?
Mhm. Ich war also ein Holzler. Und ich hatte zumindest für mich den Vorteil, dass ich zumindest das Gefühl hatte, ich bin stärker als die anderen. Also körperlich, ja. Total bekloppt, aber ich dachte, gut, wenn wir Armdrücken machen, werde ich die meisten wahrscheinlich abziehen, ne? Und 6 Wochen später ist dann Folgendes passiert, Silvia. Wir haben die ersten Referate halten dürfen in der Schule. Und ich habe eben auch ein Referat gehalten. Ich weiß leider nicht, wirklich nicht mehr, welches Thema. Und als das Referat zu Ende war, kommen 4 Jungs auf mich zu. In der Pause. Mhm. Thomas, woher kannst du das? Was? Na, reden. Und ich gucke die an, ich denke so, seid ihr blöd? Ihr könnt doch auch reden. Ja, aber nicht so wie du. Und da hat's Klick gemacht. Und da habe ich gedacht, warte mal. Wollt ihr auch so reden können wie ich? Ja, okay. Dann machen wir einen Deal. Ich bin kurzsichtig. Ja, ich bin nur hier auf der Technikerschule, damit ich ein Zertifikat kriege, staatlich geprüfter Techniker, damit ich nie wieder ins Sägewerk zurück muss und einen besseren Job kriege. Ich bringe euch das freie Reden bei und ihr schreibt in den Klausuren groß und leserlich. Das war der Deal. Und es hat wunderbar funktioniert.
Sehr herrlich.
Wirklich, es ist witzig. Also, heute klingt okay. Irgendwie witzig, aber es war tatsächlich so.
Okay, aber das heißt, eine deiner Fähigkeiten, deine Talente, die einfach da sind, eine deiner Gaben, ist Reden. Und das hören wir ja jetzt auch gerade. Ne? Ja. Und erinnern anscheinend auch. Also du hast ja eine Detailerinnerung, die ist ja unfassbar. Also ich glaube nicht, dass ich von meiner Ausbildung noch so viel weiß. Das ist ja grandios. Ja,
also, da könnten wir noch Stunden reden. Das ist tatsächlich so. Ich erinnere mich an viele Dinge. Und das mit dem Reden habe ich aber vorher nie geglaubt. Also ich war damals, also 88 war ich 23 Jahre jung. Und es war immer schon so, dass mich auch schon als ich 17 war oder auch in der Schule schon, mit 15, 16, wurde ich von anderen Menschen immer alles Mögliche gefragt. Und ich hatte immer eine Antwort. Ich wusste aber gar nicht, warum. Ich habe mich was gefragt, habe ich geantwortet. Ja. Also wenn es nicht irgendwas Fachliches zur Schule war, sondern wenn es einfach ein Thema aus dem Leben gewesen ist, konnte ich immer eine relativ klare Antwort geben. Und dann habe ich tatsächlich, als ich so 22 auch war, 1987, hatte ich eine, ich nenne das mal eine Freundschaft. Also ich hatte nichts mit ihr. Carmen heißt sie, immer noch heute. Mhm. Die hatte so ganz rote, lange, lockige Haare, war Tänzerin und hatte eine hammermäßige Figur und war 12 Jahre älter als ich. Und deswegen, ich habe mich mit der unterhalten und ich habe mich immer gefragt, warum unterhält sich Carmen mit mir? dicke Brille und so. Und wegen meinem Auto war es nicht, also das weiß ich auch heute. Und ich habe mit der viel telefoniert, aber ich hab mich nicht getraut, die auch nur mal in den Arm zu nehmen oder so. Ne? Das gar nicht. Also Schiss, dass ich mir die Finger verbrenne. Und Carmen hat immer viel mit mir telefoniert. Die wohnte in Lübeck, ich wohnte da in der Lüneburger Halle. Und sie hat immer gesagt, Thomas, kannst du mir noch irgendwas erzählen? Du säuselst immer so schön. Ich höre dir immer so gerne zu. Und da bin ich dann mit 22, wenn dir eine 12 Jahre ältere Frau sagt, kannst du mir noch irgendwas erzählen? Da hatte ich natürlich die Hose voll, weißt du. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße, ne? Ich habe dann irgendwas erzählt, aber ich hatte echt ein bisschen Muffe, weil ich nicht wusste, was will die von mir? Ich war überfordert.
Du warst ihr perfekter Storyteller.
Wahrscheinlich. Und das habe ich damals natürlich nicht gewusst.
Ne? Ja, Gott sei Dank wissen wir auch nicht alles.
Nee, ja, gut. Vielleicht habe ich doch irgendwas vergessen, ja.
Ja. Okay, also reden ist das, was du wirklich, wirklich, wirklich kannst und auch gerne tust, das nicht wahr?
Ja. Mhm. Du siehst ja, ich habe vorhin gesagt, ich versuche die Kurzversion, aber irgendwie, die kriege ich immer nicht hin. Also du musst einfach öfter unterbrechen und die nächste Frage stellen. Geht's einfach.
Ja, gut, lass uns wirklich mal eine Abkürzung nehmen. Du hast Technikerschule gemacht, hast sie fertig gemacht, bist wahrscheinlich danach in einen weiteren Betrieb. Ja. Und bei unserem Vorgespräch hast du mir dann erzählt, da hat sich dann wirklich gezeigt, was anders ist. Ja. Also, dass die anderen, die da von der Technikerschule kamen, so Hosenträger und wir sind die Macker und wir wissen jetzt, wo es lang geht. Ja. Und du mit deinem intrinsischen Motiv, Pragmatismus, ne? Wenn ich mir das vorher richtig gemerkt habe, bist du da anders rangegangen. Erzähl da mal davon.
Genau, also es gibt natürlich ein paar mehr intrinsische Motivatoren. Pragmatismus ist einer von denen, die ich ausgeprägt habe. Ich habe eine hohe Kontaktfreudigkeit.
Die andere Seite, Motiv, gell?
Genau, ein anderes Motiv. Die andere Seite von Kontaktfreudigkeit ist Zurückgezogenheit. Und ich habe auch die intrinsische Motivation von Führung. Das heißt, ich will andere Menschen führen, ich will Einfluss haben, ich möchte Erfolg haben. Es gibt die andere Motivation, das ist Dienstleistung. Ich will anderen Menschen dienen. Ja, das will ich nicht. Das tue ich zwar natürlich auch in gewisser Weise automatisch mit dem Podcast und so. Und als ich dann aus der Technikerschule raus war, habe ich angefangen bei der Firma Miele. Miele in Warendorf im Münsterland, Nordrhein-Westfalen. Und Miele hat Küchen gebaut. Und dort bin ich hingekommen. War der erste Job nach der Technikerschule, den ich bekommen habe. Und ich habe zeitgleich mit einem anderen Techniker angefangen, einem Holztechniker, der auch frisch von der Technikerschule war. Allerdings, der war in der Nähe von Bonn, irgendwo da in der Eifel. Keine Ahnung, wie die Technikerschule hieß. Sein Vorname Markus, Nachnamen lasse ich mal weg an der Stelle. Und dann wurden innerhalb von der Firma Miele, in der Abteilung, wo wir angefangen haben, wurden Wetten abgeschlossen, wer von beiden, also Thomas oder Markus, wer übersteht die Probezeit? Und die haben alle gegen mich gewettet. Die haben gedacht, der Typ war Sägewerker, der hat jetzt ein bisschen Technikerschule gemacht, jetzt weiß er theoretisch vielleicht, wie man Möbel baut, aber der andere, der Markus, war Tischler gelernt und hat in einer Tischlerei gearbeitet, die Apothekenbau gemacht haben, also Schubladen und also ganz feine Sachen. Ne? Ja, wer hat die Probezeit überlebt?
Na du.
Thomas. Und warum? Mhm. Das war, ist so deine Frage. Ich bin zu den, also mein Chef, mein damaliger Chef bei Miele, der hat uns irgendwann in sein Büro zitiert und hat gesagt, der hatte immer so ein dreckiges Lachen, wie der J.R. Ewing aus dieser Serie von den 80er Jahren Dallas.
Ja, Dallas.
Wir haben den auch immer J.R. genannt. Und dann kam, Jungs hier, ich weiß doch genau, was bei euch los ist. Ja. Ihr kommt hier frisch von der Technikerschule und jetzt fangt ihr hier bei Miele an und jetzt glaubt ihr, dass wir alles nicht so richtig gut gemacht haben. Und ihr glaubt, dass ihr alles besser könnt. Ich weiß doch, wie es ist, ging mir damals genauso. Und ich sage euch eins, ihr könnt euch immer überlegen, irgendwas besser zu machen. Aber wenn ihr das unten im Betrieb mit der Menschen am Arbeitsplatz nicht vorher durchgesprochen und ausprobiert habt, braucht ihr mir mit euren Scheißideen überhaupt nicht ins Büro zu kommen. Haben wir uns verstanden? War genau meine Sprache, Silvia. Wie im Sägewerk. Da wurde immer klar kommuniziert. Ich habe gesagt, das habe ich verstanden. Dankeschön, tschüss. Und dann bin ich zu den Mitarbeitern an den Arbeitsplatz gegangen. Ich hatte also im Grunde Arbeitsvorbereitung. Das war das, was mein Job dort war, ne? Die Arbeitsgänge vorzubereiten, die Arbeitsabläufe einfacher zu gestalten. Ich bin hingegangen und habe gesagt, moin, ich bin der Thomas, ich komme frisch von der Technikerschule, ich habe keine Ahnung. Dann gucken die mich an, ja moin, ich bin Willi, ich bin schon seit 20 Jahren hier bei Miele, das ist mein Arbeitsplatz. Und dann habe ich gesagt, Willi, kannst du mir zeigen, was du hier machst? Und dann hat Willi mir das gezeigt. Und dann habe ich gesagt, das ist interessant. Und dann habe ich gesagt, mal Willi, wenn wir das mal von links, statt nach links, wenn wir das mal rechts rum machen, könnte es sein, dass wir das schneller hinkriegen? Und dann sagt Willi, er lernte Hilflosigkeit, habe ich noch nie ausprobiert. Ich sage, wollen wir mal ausprobieren? Ja, können wir machen. Dann haben wir irgendwie den Arbeitsablauf ein klein bisschen verändert, also von links rum nach rechts rum oder sowas. Und er hat festgestellt, es ging schneller. Es ging auch einfacher für ihn. Und damit habe ich immer gewonnen. Und der andere, der Markus, ist hingegangen, das ist nicht richtig, wie du das machst. Du musst das linksrum machen statt rechtsrum. Da hatte doch keiner Bock drauf.
Ja, Menschen gewonnen, ja.
Da hatte doch keiner Bock drauf. Und ich bin immer hin und habe gesagt, ich habe keine Ahnung, zeig mir das. Und dann dadurch habe ich gelernt und habe aber auch den anderen nicht vor Schienbein getreten. Ich habe sie ernst genommen.
Ja, sofort Sympathiepunkte geerntet.
Genau, und so bin ich wunderbar durch die Zeit gekommen. Ich war 4 Jahre da. Und dann habe ich selber gemerkt im Unternehmen, ja, ich möchte noch was anderes. Ich hatte im Unternehmen dann keine Chance aus dem Grund, dass ich nur Techniker war. Ich hatte die höchste Position vom Geld erreicht. Und da hat der Chef gesagt, Herr Reich, mehr kann ich Ihnen nicht geben. Ich kann Ihnen auch keine andere Abteilung geben. Ich kann Ihnen keinen höheren Posten geben. Da müssen Sie Ingenieur sein. Oh, habe ich gesagt, alles klar, verstehe ich. Dann ziehe ich halt weiter im Leben.
Was hat dich dann in die Selbstständigkeit gebracht, Thomas? Wann war da so der Zeitpunkt zu sagen, jetzt habe ich mich ausprobiert in den Unternehmen und du hast ja gerade gesagt, Führung, also wäre eins deiner wichtigen Motive.
Ja.
Wann ist dir das quasi vor die Füße gefallen? Es ist ja nichts, was immer sofort passiert.
Nee, und bevor ich wirklich als Coach losgelegt habe, habe ich meine erste Selbstständigkeit gehabt als Holzhaus, also als sogar ganz richtig gesagt als Blockhausverkäufer. Also ich habe finnische Blockhäuser verkauft, Wohnblockhäuser, also alles aus Holz. Und das habe ich kennengelernt 1995. Ich liebte immer schon Kanada, ich war immer so ein Kanada-Fan. Das passt natürlich wunderbar zum Sägewerk, kariertes Hemd und so weiter. Und ich war 1993 das erste Mal in meinem Leben in Kanada und habe mich in diese Häuser verliebt und boah, toll. Ja. Und dann habe ich 1995 im Herbst einen Außendienstjob gehabt, habe über diesen Außendienst jemanden kennengelernt, der kanadische Blockhäuser importiert hat. Und der kannte wiederum eine finnische Firma, die auch wunderschöne Blockhäuser baut. Diese drei Häuser habe ich gesehen. Das war damals im Sauerland am Möhnesee. Der ist vielleicht einigermaßen bekannt. Und ich sehe diese drei finnischen Blockhäuser nebeneinander und wusste, Silvia, ich wusste wirklich, es war Herbst 1995, ich sehe diese drei Häuser und ich wusste, bei dieser Firma will ich anfangen zu arbeiten. Ich wusste nicht, was ich dort machen soll. Kaffee kochen, Mülleimer lernen oder so, keine Ahnung. Aber ich wollte bei dieser Firma arbeiten. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe die kontaktiert. An dem Tag war keiner zu Hause dort. Das war so ein zwei Wohnhäuser und in der Mitte ein Büro. Habe die kontaktiert. Eine Woche später hatte ich dort einen Termin, habe mir das Haus angeguckt, habe gesagt, ich möchte irgendwann mal ein Blockhaus selber haben. Das war so ein Kindheitstraum. Mhm. Und was kann ich, mit wem muss ich reden, dass ich für diese Firma arbeiten kann? So, er hat mir einen Kontakt gegeben zu einem Finnen und Juha Kohonen, das war damals der Marketingleiter hier in Deutschland, den habe ich kontaktiert, habe mich beworben und vertraglich am 1. Januar 1996 habe ich finnische Wohnblockhäuser verkauft. Das war meine erste Selbstständigkeit. Und das habe ich dann sehr erfolgreich gemacht bis Ende 1999, also 96, 97, 98, 99. 4 Jahre waren echt supergeil erfolgreich. Es ging immer weiter nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Dann habe ich mit Maria kennengelernt 1998, meine heutige Frau, 1999 ihr eigenes Blockhaus gebaut. Und dann kam das Jahr 2000 und dann war alles vorbei. Auf einen Schlag. Als wenn
wie vorbei?
Es war Ende. Es hat niemand mehr sich für finnische Blockhäuser interessiert.
Ah, okay.
Es war so, als wenn plötzlich das Internet weg ist. Vorher war es so, dass ich jeden Tag Anfragen hatte. Natürlich, Anfrage heißt nicht, dass er kaufen will. Wenn du im Jahr als Blockhausverkäufer 10 Häuser verkauft hast, ja, dann konntest du ganz gut davon leben. Ja. Und ich habe 12, 13 oder 14 Häuser verkauft im Jahr. Also ich habe gut davon gelebt. Und es waren immer wieder Anfragen da, viele Interessenten. Es war so ein kleiner Boom irgendwie so. Wenn irgendwo ein Haus geliefert wurde, Menschenaufläufe wirklich ohne Ende, wenn man Tag der offenen Tür gemacht hat, haben sich das Hunderte von Menschen angeguckt. Ja. Mhm. Und dann kam das Jahr 2000 und es war wirklich auf Schlag vorbei. Vielleicht hatten die Leute verrückt. Angst vor der Jahrtausendwende oder sonstige Geschichten. Es ist nicht mehr nach vorne gegangen. Aber glücklicherweise, und das war der einzige Trost, nicht nur für mich, weil ich erst dachte, ich bin jetzt zu blöd, kann plötzlich keine Blockhäuser mehr verkaufen, was ist denn los? Aber es war für Gesamthonker in Deutschland, war der Markt im Grunde vorbei. Der war tot. Die haben den Markt befüllt, so wie sie konnten, haben sich auf andere Länder spezialisiert, haben dann tierisch viel nach Russland verkauft oder auch nach Amerika oder nach tatsächlich finnische Häuser auch nach Kanada exportiert. Aber in Deutschland war es vorbei. Und das gab natürlich Herausforderungen. Mein ganzes Leben war darauf ausgerichtet. Und du hast natürlich auch nur Geld bekommen, wenn du was verkauft hast. Dann habe ich 2 Jahre trotzdem daran festgehalten. Ich habe gehofft, es geht wieder vorbei. Es wird besser, besser, besser. Habe fast 2 Jahre daran festgehalten an dieser Selbstständigkeit und habe allerdings dann leider in dieser Zeit 125.000 Euro verloren. Und hatte auch gerade noch ein Haus gebaut Ende 99, das stand auch noch dort und hatte somit Ende 2001 Schulden von ungefähr 450.000 Euro.
Noch Mark müssten es gewesen sein, oder waren das dann 900.000 Mark?
Entschuldigung, das waren umgerechnet 450.000 Mark. Nein, warte, ich muss umrechnen. Nein.
Es waren Euro. Also 900.000 Mark damals.
Genau, das Haus hatte natürlich einen Gegenwert. Also das Haus hatte ja einen Gegenwert. Ja, das konnte ich ja verkaufen irgendwann, so, aber ich habe 125.000 Euro tatsächlich zusätzliche Schulden gemacht, da ich ja 2 Jahre fast keine Einnahmen hatte. Ja, und dann stand ich eben mit dem Rücken an der Wand. Also ein Haus stand da, war aber nicht bezahlt, ja, plus die 125.000 noch dazu und dann stand ich da mit fast 450.000 am Arsch. Ja, minus.
Ja, okay. Was hat dir daraus geholfen?
Mir hat daraus geholfen, dass ich natürlich irgendwann soweit war, eine klare Entscheidung treffen zu müssen. um zu sagen, ich höre jetzt auf bei Honka, ich beende dort die Zusammenarbeit. Und das war letztendlich auch der Druck von der Bank. Also ich habe natürlich ständig bei der Bank gesessen, die haben mich immer angerufen und haben gesagt, Herr Reich, das haben sie meinen Namen immer so ganz besonders betont, Herr Reich, kommen Sie doch bitte mal vorbei, wir müssen mal miteinander reden über Ihr Konto. Herr Reich. So. Und die Bank hatte ein bisschen Angst um ihr Geld, aus dem Grund, dass ich bei der Bank nicht das Haus finanziert habe.
Okay. Ja.
Da habe ich nicht das Haus finanziert. Die Bank hatte ein bisschen Angst, aber die Bank wusste auch, nicht nur Thomas Reich verkauft nicht mehr, sondern bei Honka insgesamt wird viel weniger verkauft, deutschlandweit. Denn meine Bank war auch die Hausbank von der deutschen GmbH, also von dieser Honka.
Okay, also die hatten da Insights.
Die hatten da Insights. Und der hat irgendwann gesagt, Herr Reich, wir können Ihnen jetzt kein Geld mehr geben. Und dann wusste ich, alles klar, dann suche ich mir jetzt einfach einen Job irgendwo im Vertrieb, im Außendienst, wo ich möglichst viel Geld verdiene, wo ich möglichst meine Freiheit habe, um aus den Schulden auch wieder rauszukommen. Ja, und das habe ich dann gemacht.
Okay. Und was hat dich dann zum Coaching gebracht und letztendlich zu dem, was du heute tust?
Das ist auch wieder simpel. Ich habe dann im Oktober 2001 habe ich diesen Außendienstjob angenommen für eine dänische Firma. Also ich bin schon immer so skandinavisch affin. Ich habe dort circa 70.000 Euro Jahresgehalt bekommen. Ich habe ein schickes Auto gekriegt mit Tankkarte und benzinfrei. Und wusste, jetzt kann ich erstmal meine Schulden bezahlen. Meine Schulden habe ich von Ende 2001 bis April 2014 bezahlt. Ja, es hat also einige Jahre gedauert. Auf diese 125.000 zusätzlich habe ich dann noch zwei Ausbildungen gemacht. Das heißt, ich habe da nochmal ungefähr 30.000 Euro draufgepackt. Plus Zins und Zinseszins. Also, so. Ja. Und ich war 3 Monate in diesem Business als Außendienstler. Und ich wusste, das ist es nicht. Das ist es nicht. Ich kann nicht Angestellter sein. Ich will kein Angestellter sein. Ich konnte meinen PLD-Führung nicht bedienen. Ich war ja im Außendienst. Das heißt, ich habe also den Dienstleister gemacht für unsere Kunden. Ja. Und ich wusste aber, damals habe ich diese intrinsische Analyse noch nicht gemacht. Aber ich habe immer gefühlt, es ist blöd. Also es fühlte sich immer komisch an und ich dachte, warum fühlt es sich denn komisch an? Warum macht dir das denn nicht mehr Spaß? Was ist denn los? Ich wusste es nicht wirklich, bis ich die Analyse irgendwann gemacht habe. Und trotzdem habe ich...
Was heißt das, eine Analyse gemacht?
Eine Persönlichkeitsanalyse.
Über die Ausbildung, die du dann quasi angepackt hast.
Da habe ich die erste gemacht. Da wusste ich ein bisschen was über verschiedene Analysen. Aber mit der ich heute arbeite, die kenne ich erst seit 6 Jahren. Ja, aber was ich noch sagen will, ist eben, ich habe den Job angefangen, Oktober 2001, und habe es wirklich 8 Jahre durchgezogen. Weil ich konnte nicht, ich musste einfach dieses Geld verdienen, musste meine Schulden bezahlen. Und habe dann mit wirklich wenig Energie diesen Job gemacht, einfach nur um uns den Arsch zu retten, der Familie den Arsch zu retten. Und ich wusste dann im Jahr 2005, da war mir klar, jetzt, du musst irgendwas anders machen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, irgendwie Trainer, Coach oder so zu werden. Aus dem Grund, dass mir andere Leute das immer gesagt haben. Ein Blockhaus-Freund hat gesagt, werd doch Verkaufstrainer. Ja, warum soll ich Verkaufstrainer werden? Naja, du gibst uns immer gute Tipps, du verkaufst so viele Blockhäuser, das kannst du doch scheinbar. Und das war 1998, das war so ein erster Schuss irgendwie, so eine erste Idee. Und 2005 habe ich mich dann mit dem Thema beschäftigt, habe mir eine Ausbildung gesucht als Trainer, die ich hier in Hamburg machen kann. Die ging dann 2006 los. Da musste ich auch wieder viel kurbeln, dass ich irgendwie ein bisschen Geld zusammenkriege dafür. Das hat mir nämlich nicht die Bank geliehen, meine damalige kleine Volksbank. Dafür musste ich die Bank wechseln und all so ein Firlefanz. Und habe dann 2006 meine erste Ausbildung begonnen, ein ganzes Jahr hier in Hamburg, immer nebenbei am Wochenende. Und 2007 habe ich noch eine Ausbildung auch in der Schweiz gemacht. Und dann habe ich tatsächlich am 22. März 2008 habe ich mein erstes Seminar gegeben zum Thema Schlagfertigkeit. Also damit habe ich auch mal angefangen. Ich habe also mit Rhetorik angefangen damals. Und da habe ich im Grunde nur getestet, ob die Menschen mir das abnehmen, was ich da vorne erzähle. Die mir das glauben. Ja, das war dann so. Dann habe ich gesagt, ja, Thomas, super, klasse, finde ich gut. Und dann habe ich nebenberuflich angefangen, als Rhetoriktrainer und so zu arbeiten und hier und da Verkaufsimpulse zu geben. Und am 3. Oktober 2008 wusste ich einfach aus dem Bauch heraus, ich kündige diesen Außendienstjob. Ich hatte ja immer noch Schulden oder wir hatten immer noch viele Schulden. Aber ich wusste, ich kündige den Job und mache mich selbstständig als Trainer.
Ja, und dann also das ist dann gekommen.
Ja. 1. Juli 2009 war ich dann 100% wieder mein eigener Chef.
Okay, was hat's möglich gemacht, dass du es tun konntest, trotz Schulden und trotz Unsicherheit? Was hat's möglich gemacht, Thomas?
Naja, natürlich der Glaube an mich selber.
Ja.
Also das ist das Wichtigste überhaupt gewesen, dass ich irgendwie immer so, ich wusste nicht, wie ich erfolgreich werde, ich wusste nicht, wie ich das alles bewerkstellige, ich wusste nicht, wie ich an Geld komme, aber ich wusste, wovon will ich auch weg? Also da könnte man so sagen, wo war der Schmerz? Relativ groß. Und ich habe dann immer mal so ein bisschen geguckt, was habe ich schon gemacht in meinem Leben? Wie war mein Weg bisher? Und das hat mir halt einfach aufgezeigt, ja, es geht auch anders. Und ich hatte einfach dieses starke Bedürfnis, rauszugehen und viel mehr auch für andere Menschen zu tun. Mit mehr Einfluss auf die einzelne Person, also positiven Einfluss. Und das war halt im Vertrieb, habe ich Produkte verkauft, die nicht meine Produkte waren. Ich konnte den Menschen zwar mit dem Produkt helfen, dem Unternehmen helfen, aber mich hat immer das Persönliche viel, viel mehr interessiert bei den Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe. Also ich habe mich einfach an all diese Dinge zurückgerannt, an Carmen, was wollte die immer von mir hören, welche Fragen wurden mir früher schon gestellt. Ich habe mich zurückerinnert an die Technikerschule, dass ich den anderen das Reden beibringen konnte vor anderen Menschen und so. Und deswegen hatte ich ein starkes Warum, ne, wieder von was weg. Und klar war dann einfach auch, und das ist das Wichtigste, was ich jedem auch mit auf den Weg gebe, zu lernen, klare Entscheidungen zu treffen. Und das geht nicht immer nur um eine Ja-Entscheidung. Es kann auch eine Nein-Entscheidung sein. Also ich will.
Genau, ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein.
Genau. Und das ist wichtig, sich entscheiden zu können. Das ist eins der wichtigsten Dinge, glaube ich, persönlich zumindest auch in der heutigen Zeit.
Und das geht am besten, wenn ich natürlich meine Vision kenne. Das geht am besten, wenn ich weiß, was ich wirklich, wirklich, wirklich will.
Dann geht's am allerbesten, genau. Also dann wird's noch einfacher.
Dann wird's noch einfacher.
Ja, genau.
Ja. Welche Werte haben dich jetzt unterstützt dabei, das heutige Business aufzubauen?
Welche Werte haben mich unterstützt? Mhm. Also einmal natürlich der Wert Ehrlichkeit. Das ist für mich ein Wert, also ehrlich zu sein. Zum einen noch ehrlich zu sich selbst zu sein. Zu wissen, ich sag's mal so, zu wissen, was steckt in mir drin, was kann ich? Da bin ich wieder bei der Intrinsik. Was traue ich mir wirklich zu? Also nicht das zu überspitzen, sondern auch ehrlich. Ich gebe mal ein Beispiel. Weißt du, wenn du körperlichen 1,55 Meter groß bist, dann darfst du ganz ehrlich zu dir sein, dass du als Beispiel als Hürdenläufer, wenn du sagst, ich möchte ein erfolgreicher Hürdenläufer werden, 400 Meter Hürden, dann weißt du mit 1,55 Meter, macht nicht so wirklich Sinn.
Ja? Da wäre ich lieber Jockey, ne? Vom Reiten, genau, da bin ich besser aufgehoben.
Genau, Pferd habe ich Bock drauf, setz dich auf ein Pferd, wirst du Jockey. Oder wenn du 2,20 Meter groß bist, dann kannst du überlegen, okay, Basketball, aber dann musstest du dir nicht überlegen, dass du Formel-1-Rennfahrer werden willst oder so. Also nur ganz bildhafte Vergleiche jetzt mal. Also mal gucken, was kann ich wirklich gut, ehrlich zu sich selbst zu sein. Das ist ein Wert und ich glaube, das ist schon so mit der Wichtigste. Sich treu zu bleiben, ist natürlich auch klar. Also nicht zu faken, nicht irgendetwas schon darstellen zu wollen, was wir noch gar nicht sind, wozu wir vielleicht auch noch gar nicht in der Lage sind. Ich habe immer, wenn ich, also auch meinen ersten großen Auftrag, den ich bekommen habe als Thema Verkaufen und Rhetorik in einem Unternehmen, da habe ich den ganz klar, der hat gefragt, Herr Reich, wie lange machen Sie es schon? Also ich fange gerade an. Als Trainer fange ich gerade an. Selber als Verkäufer mache ich das schon so und so viele Jahre. Aber als Trainer fange ich jetzt gerade an. Ich habe noch nie mit einem Unternehmen das gemacht. Sie sind dann für mich das erste Unternehmen. Und das hat gesagt, Herr Reich, danke, dass Sie so ehrlich sind. Wir machen das mit Ihnen. Ja? Und dann ist es so, ja, wissen Sie, ach, das mache ich schon viele Jahre, ach, das habe ich schon mit dem oder mit dem gemacht. Das wäre alles ein bisschen unehrlich und das ist auch ganz, ein ganz wichtiger Wert. Ja, und
ja.
Ja.
Alles klar. Jetzt würde ich gerne den Schwenk machen zu deinem Podcast.
Ja.
Du bist denn du seit 6 Jahren erfolgreicher Podcaster, hast angefangen. Wie bist du dazu gekommen? Was hat dich bewogen zu sagen, das ist mein Medium?
Auch wieder einfach. Es war 2013. 2013 war ich als Trainer und als Coach, ich sag mal so, schon ganz gut unterwegs. Ich hatte gute Umsätze, ich konnte gut davon leben. Ich habe meine Kunden gefunden und so. Das ging alles relativ spielerisch. Ja, sage ich mal so. Und dann haben mir viele andere Trainer gesagt, Thomas, du musst dich positionieren. Dann habe ich immer gesagt, nö, müssen muss ich schon mal gar nichts. Ja, also bei müssen, da kriege ich eine Allergie. Und wenn dir das allerdings 20 Leute sagen, dann beschäftigst du dich damit. Ein bisschen reflektieren, sagst, ah, wenn ich das jetzt so oft höre, gucke ich mir das Thema an. Habe ich gemacht. Ich habe mir also viele andere Speaker, Trainer, Coaches, die bekannt oder viel bekannter sind als ein Thomas Reich angeguckt, die sich mit dem Thema Positionierung beschäftigen und habe dann festgestellt für mich, dass ein einziger von ungefähr 20, die ich mir auch angeschaut habe, ein einziger hatte ich das Gefühl, der ist positioniert. Alle anderen waren es nicht. Die haben daraus nur ein Geschäft gemacht.
Was verstehst du denn persönlich unter Positionierung?
Naja, ich, also
wenn du so kritisch draufgeschaut hast auf das Thema.
Ich drehe es mal um. Die anderen sagen, also die über die Positionierung so wichtig empfinden, sagen, du musst, bildhaft gesprochen, du musst ein Thema haben und du musst für dieses Thema erkennbar sein. Das ist so, als wenn du ein schwarzer Porsche 911 bist, Cabriolet, mit dunkelgrünen Ledersitzen und goldenen Felgen. So musst du dich nach außen geben, dass dein Thema Sportwagen ist. Ja? Dass man dieses klare Bild hat. Schwarzer Porsche, Cabriolet, dunkelgrüne Sitze, goldene Felgen. So. Und die darüber erzählen, die fahren doch nicht mal einen Sportwagen. Also die sagen dann, ich bin Trainer, ich bin Speaker, ich bin Buchautor. Das ist doch keine Positionierung. Entweder sage ich als Positionierung, ich bin Trainer für das. Oder genau. Ich bin Speaker für das. Oder ich bin Buchautor für das. Aber doch, Positionierung, Trainer, Speaker, Buchautor ist für mich keine Positionierung.
Ja, das ist eine beliebige Aussage zu dem, was ich tue, aber nicht unbedingt für was ich tue.
Genau. Und es ging mir alles auf den Zeiger und die Fragen, die gestellt wurden, waren immer so, ja, was kannst du denn gut? Was kannst du besonders gut? Was kannst du am besten? Und ich so, weiß ich nicht, ich glaube, ich kann nichts am besten. Ich kann vieles gut, aber ich bin nicht irgendwie perfekt. Und dann gingen mir diese Fragen alle auf den Keks, die haben mich nicht weitergebracht. Und dann war es schon Dezember 2013. Und dann ist mir eine Frage in den Sinn gekommen, die ich irgendwann schon mal gehört habe. Und die Frage war, was ist das, was du am allerliebsten tust? Zack, hatte ich eine Antwort. Und die Antwort, du wirst drauf kommen.
Ich vermute mal reden, ne?
Reden. Und dann, wirklich, ich habe die Frage mir selber, ist mir in den Kopf gekommen und meine Antwort, reden. Und ich war total enttäuscht. Ich dachte, reden, ja, reden, ja, das macht doch jeder. Das kann doch jeder reden, das ist doch nichts Besonderes. Und dann habe ich das reflektiert, warte mal, reden. Carmen, die hat immer gesagt, Thomas, du redest so schön, erzähl noch mal was. Die Techniker-Jungs, kannst du uns reden beibringen? Ja, kann ich. Und Verkäufer reden und so. Coach redet natürlich auch, hält auch mal die Klappe, klar. Und dann habe ich ganz simpel mir ein Blatt Papier genommen, habe Reden in die Mitte geschrieben und habe überlegt, was hat mit Reden alles zu tun. Und habe festgestellt, ich rede wirklich gerne. Ich rede auch, wenn ich laufe oder wenn ich mit Jungs Rennrad fahre, dann rede ich. Sonst ist mir das alles zu langweilig. Und dann kam ich auf das Thema Podcast. Und ich wusste im Dezember 2013 nicht wirklich, ob ich mit Podcast irgendwas machen kann. Ich kam nur drauf, Podcast. Da redet man doch auch. Ja, habe ich Podcast aufgeschrieben. Und dann habe ich ungefähr, keine Ahnung, 14 Tage später eine Einladung bekommen zu einem Webinar, wo es um das Thema Podcasten geht. Ich war dann im Februar 2014 auf einem Podcast-Seminar und eine Woche später, am 5. März 2014, war mein erster Podcast auf der Welt.
Sehr sauber. Cool. Und jetzt hast du ja gesagt, das ist dein Akquise-Tool.
Ja.
So, das heißt, du verkaufst deine Jahrescoaching, das haben wir noch gar nicht gesagt. Also dein Thema ist ja die Reichmethode zur persönlichen Bestform. Mhm. Und du machst Jahrescoachings.
Richtig. Genau.
Und die verkaufst du, also ich sag's jetzt mal so, einzig und allein darüber, dass du eine Podcast-Gemeinde hast, die ständig wächst.
Ja.
Und viele davon sagen, das ist mein Mann.
Richtig.
Weil das jetzt so richtig kurz zusammengefasst.
Exakt, auf den Punkt. Das heißt also, ich rede natürlich in meinem Podcast auch aktuell mittwochs immer. Also es gibt Montag, Mittwoch, Freitag Podcast. Und am Mittwoch rede ich immer speziell noch auch vom Jahrescoach. Ich sage, hey, moin aus Hamburg, hier ist der Thomas, heute ist Mittwoch. Und heute, wie du weißt, geht es auch um das Thema Jahrescoaching. Und dann erzähle ich etwas aus diesem Coaching. Ich erzähle natürlich Ergebnisse von Teilnehmern, die im Coaching sind, was die erlebt haben, etc. pp. Darüber rede ich. So. Und ich sage natürlich auch, weißt du, wenn du Lust hast, darüber mehr zu erfahren, ruf mich gerne an oder schick mir eine Mail. Also ich mache keinen Verkaufspodcast, dass ich erzähle, das und das und das und das und das und das und das ist alles drin. Das passiert vielleicht einmal im Jahr, dass ich ein bisschen mehr darüber erzähle. Aber ich komme da nicht um die Ecke und sage, ja, wenn du mich jetzt in den nächsten 3 Tagen anrufst, kriegst du noch einen Sonderpreis. Das ist natürlich klar, dann müssen wir einen Sonderpreis. Nein, das mache ich alles nicht. Ja. Die Menschen, die sich meinen Podcast anhören, die tun das ja aus ganz bestimmten Gründen, dass sie sagen, ja, das kann ich nachvollziehen. Das, was der Thomas sagt, hat Hand und Fuß. Das kann ich in der Praxis anwenden. Und wenn sich, ich mache die ganz einfache Formel oder die ganz einfache Variante, Silvia, wenn mich jemand kontaktiert, ist er oder sie in der Regel kaufbereit. Das heißt, es ist nicht so, dass ich es verkaufen muss, sondern dass es umgekehrt ist. Die Leute wollen kaufen. Ja, das ist so, als wenn du irgendwo in der Stadt, du hast deine Bäckerei und die Abluft aus der Backstube, die pustest du in die Fußgängerzone. Oh, lecker. Ja, das ist es. Und die Menschen sind kaufbereit, aber trotzdem kauft nicht jeder. Es kann passieren, dass jemand sagt, ah, nee, passt. Oder dass ich auch sage, weißt du was, ich habe das Gefühl, das passt mit uns nicht. Das kommt auch schon vor, dass Menschen sich melden und wollen Kunde werden. Und ich sage, wow, finde ich gut, aber nee, mit uns beiden passt das nicht. Oder ich sage ihm, mein Coaching passt nicht zu dir. Mach lieber was anderes. Ja. Oder du brauchst mein Coaching gar nicht. Du brauchst nur noch hier eine Kleinigkeit und da eine Kleinigkeit. Mein Coaching würde viel zu lange dauern für dich. Das halte ich auch ganz ehrlich. Und so passiert's halt. Und auch wenn es Empfehlungen sind, also wenn, keine Ahnung, jemand würde dich vielleicht fragen, sag mal, Silvia, ich suche einen Coach. Ich möchte irgendwie dies und jenes noch machen und so. Hast du da einen? Dann würdest du vielleicht sagen, ja, ich kenne da einen, Thomas Reich. Und dann sagt die Person, ah, den kenne ich nicht. Ja, und dann sagst du, ja, dann hör dir mal seinen Podcast an.
Also, ja, das empfehle ich auch.
Genau, auch wenn es Empfehlungen sind, es wird immer über den Podcast gespielt. Und das ist für mich meine Akquise. Bisher habe ich nichts anderes gemacht. Ich habe auch früher keine Werbung gemacht oder so. Ich habe immer, das hat sich immer irgendwie von selbst ergeben.
Also wenn man die richtigen Dinge tut, heißt das ja zusammengefasst, die einem wirklich, wirklich, wirklich Spaß machen und die man gerne tut, dann ist man schon ganz nah am Erfolg. Daraus ergibt sich Erfolg, weil ja ich in meiner Ehrlichkeit und Authentizität die Menschen anziehe, die dann zu mir passen.
So ist es, genau.
Wie kümmerst du dich jetzt eigentlich immer selber um dein Zukunftsbild, um deine Vision? Wie machst du das für dich?
Naja, wie mache ich das für mich? Also zum einen, dass ich ein Coaching habe, das ohnehin ja langfristig ist, also mindestens ein Jahr, dann hat man in dem Jahrescoaching live, hat man alle Module mitgemacht, in dem Jahrescoaching online hat man auch nach einem Jahr alle Module durch und die Menschen bleiben trotzdem mit mir verbunden, bleiben in dieser Community. Und ein Jahrescoaching live dauert letztendlich 2 Jahre. Ein Jahr mit der Gruppe, intensiv 6 Module pro Jahr hier in Hamburg. Das zweite Jahr haben die Menschen mich immer noch als Coach an ihrer Seite, können mich jeden Tag fragen, was sie wollen, was sie gerade brauchen. Und im Jahrescoaching online brauchst du ein Jahr lang, um die Module durchzuarbeiten und bleibst dann auch in dieser Community, in so einer geschlossenen Community, wo du alle möglichen Fragen immer wieder stellen kannst. Und das heißt, das ist ohnehin langfristig geplant. Und ich prüfe halt immer wieder für mich, wie kann ich, da gucke ich ein bisschen nach dem Wie, mein Warum ist ja klar, ich möchte so viele Menschen wie möglich, auch wenn es jetzt keine genaue Zahl ist, wie viele, aber so viele Menschen wie möglich in ihre persönliche Bestform bringen. Ich möchte, und das kann ich ganz gut mit meiner Geschichte, ich bin nicht mit dem goldenen Löffel irgendwie im Hintern geboren. Bin ein Durchschnittstyp. Ja, ich habe durchschnittliche Fähigkeiten. Ich habe ein durchschnittliches Aussehen. Ich sehe glücklicherweise nicht mehr so aus wie bei einem Führerscheinfoto früher. Die Brille ist ein bisschen besser geworden. Aber mit klaren Entscheidungen treffen, mit kontinuierlich Dinge tun, mit hundertprozentiger Selbstverantwortung, ja, bin ich schon ganz weit vorne. Da schaffe ich es eben auch tatsächlich überdurchschnittlichen Erfolg zu haben. Und deswegen gucke ich immer hin, wie kann ich natürlich Thomas Reich noch bekannter machen und wie kann ich mehr Menschen in ihre persönliche Bestform führen. Das kann ich dann machen, wenn sie ins Coaching kommen und wenn sie mitmachen bei dem Ganzen. Also
ja, das hat was mit hundertprozentigem Einlassen zu tun.
Auch das, ja.
Und dann wirklich dieses Dranbleiben, Dranbleiben, Dranbleiben.
Richtig, also es nützt nichts. Das ist wie mit, weißt du, wenn Menschen jetzt sagen, na, ich möchte gerne irgendwie, ich möchte fitter werden von meiner körperlichen Fitness, dann ist das ein schönes Ziel und du wirst natürlich nur dann fitter, wenn du auch etwas dafür tust. Ja, wenn du wirklich bereit bist, jeden Tag etwas dafür zu machen, dann wirst du fitter. So, ob du nun laufen gehst oder weniger isst oder so oder ein paar Liegestützen machst oder sowas, ist völlig egal. Ja. Und das ist wie mit, ach, noch ein einfacheres Beispiel. Wenn du gesunde Zähne haben willst, dann ist es wichtig, sich Minimum zweimal am Tag die Zähnchen zu putzen. Ja. Morgens nach dem Frühstück und abends nach dem Abendessen, bevor wir ins Heierbettchen gehen. Und wenn ich das kontinuierlich tue, vernünftig, ordentlich, ja, dann hat der Zahnarzt weniger Arbeit. Und ich habe gesündere Zähne. Das ist auch nichts anderes als kontinuierlich etwas tun.
Und wenn wir ich glaube das auch, wenn der ganze jetzt überzeugt, ja. Schritt für Schritt, ich nenne das ganz gern Baby Steps zum Ziel.
Richtig.
Also das große Bild der gelungenen Zukunft, aber dann bitte so, dass es in den Alltag passt. Aber nicht aufhören. Und nicht einmal im Monat einen Riesenschritt machen und dann liege ich wieder erschöpft im Graben, weil ich nicht mehr kann. Sondern jeden Tag, und wenn es noch so kleine Schritte sind, nicht aufhören und ich komme an mein Ziel, da bin ich ganz sicher.
Genau. Das ist genau das, was ich mit Kontinuität bescheiß dich nicht meine.
Ah, okay.
Wenn wir wirklich hingucken, fangen wir nochmal ganz kurz vorne an für alle Podcast-Hörer von dir. Ich gucke mir an, was ist das, was ich am allerliebsten tue? Und ich suche mir natürlich im besten Fall einen Menschen, mit dem ich darüber rede und auch darüber reden kann. Und nicht jemand, der sagt, ja, das am allerliebsten reden, was ist das für ein Blödsinn? Lass das doch sein. Mit denen brauchst du nicht reden. Ja?
Nee.
So.
Lass es.
Was ist das, was ich am allerliebsten tue? So. Wenn ich das finde, und das ist nicht so schwierig, wenn ich das finde, dann kann ich alles drumherum bauen und mir daraus wirklich ein Business erschaffen. Auf Selbstständigkeitsbasis. Wirklich, ohne Witz. Ich gebe kurz ein Beispiel noch. Wir haben letztens hier in Hamburg ein Klarheitscoaching gehabt. Das mache ich in so einer ganz kleinen Runde, 4 Teilnehmer. Und da war eine Frau dabei, die hat gesagt, ja, was tue ich am allerliebsten? Ich verbessere am allerliebsten Dinge. Du verbesserst Dinge? Was für Dinge? Ein Toaster oder was? Oder ein Auto? Nee, wenn ich in Räume reinkomme, ja, in Wohnungen, in Häuser, in Räume, dann habe ich sofort diesen Scannerblick und sehe sofort, ist da zu viel drin, ist da zu wenig drin, ist der Raum sympathisch oder also gibt eine gute Energie oder nicht so gute Energie und das zu verbessern. Ne, das hat sie so in der ersten Runde gesagt, das verbessern. Und rausgekommen ist, dass sie auch intrinsisch von ihren inneren Antreibern wahrscheinlich die weltbeste Homestagerin werden kann. Homestager sind ja die Menschen, die Räume anders erschaffen, dass du deine Wohnung besser vermieten kannst oder dein Haus, das du verkaufen willst, wird einfach anders eingerichtet und schon hat es eine völlig andere Wirkung. Und das ist dabei rausgekommen. Und wir haben daraus in wirklich ein paar Minuten, aus dem, und dass ich es natürlich schon oft gemacht habe, habe ich ihr aufgezeigt, wie sie daraus wirklich ein eigenständiges Business machen kann, um auch wirklich mit einem guten Jahresgehalt damit zu leben. Die war völlig aus dem Häuschen. So, ja. Das heißt also, rausfinden, was ist das, was ich am allerliebsten tue. Dann die klare, erster Schritt, oder der nächste Schritt, der wichtigste Schritt, Entscheidung treffen. Die klare Entscheidung zu treffen, ich mache das jetzt, ich arbeite daran, ich gehe diesen Weg, ich entscheide mich dafür und ich tue alles, was notwendig ist. Nächster Punkt, Fokus drauf halten. Und nicht am nächsten Tag sagen, ach warte mal, was habe ich gestern noch gesagt, Silvia? Gestern hast du gesagt, reden. Ja, das war ja gestern, heute ist es schlafen. Und übermorgen ist es aus dem Fenster gucken, tue ich am liebsten.
Also das auch auszuhalten, dass vielleicht wir wieder so ein bisschen in die Unsicherheit geraten, weil der Alltag zuschlägt.
Richtig. Und deswegen die Unsicherheit kommt natürlich wieder der Alltag und die, ich sage es jetzt mal so, alltäglichen Menschen, die um uns herum sind, die ja gar nicht wollen, dass wir wachsen. Wenn ich mich aber mit Menschen umgebe, die selber ob sie nun in der Reichmethode in der Community sind oder in irgendeiner anderen Community, die wollen ja wachsen. Ne? Also Fokus drauf halten, dabei bleiben. Dann nächster wichtiger Punkt, Selbstverantwortung. Die hundertprozentige Selbstverantwortung übernehmen. Ich kann doch nicht sagen, ach, ich möchte ein bekannter Podcaster werden. Jetzt muss ich aber jemand anderen die Verantwortung dafür geben, dass ich das werde. Silvia, du sorgst doch wohl dafür, oder?
Nein, ja, 100%,
genau. Das kann ich nur selber machen. Zähne putzen ist Selbstverantwortung. Da kann ich nicht dem Zahnarzt sagen, du bist ein scheiß Zahnarzt, guck dir mal meine Kauleiste an. Das musst du schon wieder bohren. Dann sagt der Zahnarzt, ja, sie putzen ja auch nicht. Das ist doch nicht mein Ding, sie sind doch der Zahnarzt. Nee, ich putze selbst. Also Selbstverantwortung. Und dann, Kontinuität bescheißt dich nicht. Wie du es gesagt hast, kleine Babyschritte. Ja. Wenn Leute sagen, ja. Thomas, Liegestütz kann ich nicht. Wenn ich nicht einhin, ich sage, dann stell dich an der Wand. Stell dich an die Wand, schräg an die Wand und mach einen Liegestütz an der Wand. Den schaffst du. Oh ja, den Schalter, das ist ja, nee, der Thomas, das ist ja billig. Ja, dann mach halt 10 an der Wand. Oder mach sie am Waschbecken. Ja. Und fang einfach an. Und wenn du 5 schaffst,
fang einfach 5. Kinder.
Und irgendwann schaffst du 6 und irgendwann schaffst du mal 20 oder 30. Ja. Ich mache jeden zweiten Tag 100 Liegestütz. Also nicht 100 am Stück, ne, sondern ich mache da so verschiedene, ich habe so ein kleines Brett dafür mit verschiedenen Griffen. Jeden zweiten Tag mache ich 100 Liegestütz. Warum? Damit ich keine Rückenschmerzen habe. Ja. That's it. Mehr mache ich nicht. Ich mache Liegestütz, bisschen Rumpfübung noch, bisschen Laufen, bisschen Fahrrad fahren. Und Leute gucken mich an und sagen, gehst du ins Fitnessstudio? Nee, habe ich keine Zeit für, ich fahre Fahrrad und mache Liegestütz. Mehr ist es nicht. Mache ich seit 6 Jahren. Also Liegestütz, Rennradfahren mache ich seit 30 Jahren.
Und schon sind die Rückenschmerzen vergangen.
Ist so, deswegen habe ich nie mehr.
Ja. Ja.
Also
Geht eben nur, wenn man dran bleibt.
Wenn man dran
bleibt. Und nicht schludert an diesen Ecken. Richtig. Und das ist egal bei was. Wenn ich vorwärts kommen will, braucht diese Kontinuität oder ein Ritual, ein Erfolgssystem, was auch immer dahinter, das dich dazu bringt. Wir sind jetzt zwar schon ein Stück mit der Zeit weit, aber ich will noch einmal zurückspringen. Eine Sache, die mich interessiert, wie du das anpackst, wenn Menschen zu dir kommen. Mhm. Und die kommen ja mal wahrscheinlich auch, weil sie so das Gefühl haben, boah, ich weiß zwar, was ich nicht mehr will, aber was ich will, das weiß ich eigentlich nicht.
Ja.
Und du hast ja gesagt, mit den Fragen, was kannst denn du gut? Also was fällt denn dir leicht? Was tust du wirklich, wirklich gerne? Mhm. Also meine Erfahrung ist, auch das ist nicht immer so einfach für den einen oder anderen auszudrücken.
Ja.
Gibt's da von dir irgendwas an die Hand, wo du sagst, wenn du dich so näherst, dann kommst du schneller da dran?
Also ich könnte jetzt sagen, es gibt eine ganze Menge. Bin gerade schon, mein Hirn läuft gerade schon. Welcher Podcast hat dieses Thema mal beleuchtet? Den suche ich raus und dann kannst du den bei dir in die Shownotes noch machen.
Dann verlinke ich den ganz gern, ja klar.
Dann kann da jemand mal draufhören. Der ist auch kürzer dann als unser Interview. Und
seine Podcasts, meine Damen und Herren, die sind wirklich knackig und kurz, ganz viele davon. Außer es sind Interview-Podcasts, da dauern sie auch ein bisschen länger.
Die dauern länger, ja. Das wird auch immer so bleiben. Also es gibt zum Beispiel 4 Fragen, die ich Menschen immer stelle, bevor ich überhaupt mit denen richtig loslege. Und auch diese 4 Fragen könnten wir verlinken, kann ich dir zusenden, kannst du irgendwie ein PDF oder irgendwas machen, wo die Menschen sich einfach mal beschäftigen. Und sich selbst die Frage stellen, ich gebe einen kleinen Ausblick. Silvia, wenn wir uns heute in einem Jahr wieder treffen, was soll in deinem Leben passiert sein, damit du wirklich glücklich und zufrieden bist? Immer in deiner Definition Glück und in deiner Definition Zufriedenheit. Und das ist eine ganz simple Frage.
Ja.
Aber viele denken sich so, boah,
habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja, und dann wird es allerdings auch mal Zeit. Ja, das ist die erste von 4 Fragen. Wir können auch anders starten, wir können auch Menschen fragen, das funktioniert auch ganz gut. Wenn man auch mit jemandem spricht, der einem gut gesonnen ist, kannst du die Frage einfach mal stellen, was willst du wirklich? Wie, was will ich wirklich? Ja, was willst du wirklich im Leben? Was will ich wirklich? Ja. Und schon machen die wieder dicke Backen.
Ja, genau.
Und vielleicht sagt jemand, ja, ich möchte reich werden. Ja, okay, und wenn du dann reich bist, was ist dann, was willst du dann? Wenn ich reich bin, ja, was will ich dann? Ja, dann will ich ein schönes Leben führen. Okay, und was, wenn du ein schönes Leben führst, was willst du dann? Also, weißt du, ganz ganz vereinfacht, die Fragen sind alle leicht, aber es ist oft die Herausforderung für die Menschen, dass sie alleine nicht rausbekommen. Und deswegen sollten sie sich immer so einen Sparringspartner suchen, der ähnlich tickt, der vielleicht auch sagt, ah, ich habe jetzt vom Leben gerade die Schnauze voll, ich möchte was anderes machen, sich dann damit beschäftigen. Und sich aber auch einfach mal hinsetzen und sagen, Mensch, der Thomas, bei dem was reden. Und wenn jetzt einer sagt, schlafen, am allerliebsten schlafe ich. Das tue ich am allerliebsten. Dann darf man auch darüber nachdenken, okay, wenn du am allerliebsten schläfst, wie kannst du daraus ein Business kreieren? Du könntest vielleicht Schlaftester werden. Du könntest Schlaftester werden. Du könntest irgendwie dich mit Schlafforschung beschäftigen. Und wir wissen alle, Silvia, dass viele, viele Menschen keinen guten Schlaf haben. Ich kenne jetzt keine Statistik, aber ich höre immer, oh, nicht so gut geschlafen heute Nacht, oh, nicht so gut geschlafen heute Nacht.
Es ist, ich denke, eines der großen Probleme unserer Zeit auch.
So, und wenn jemand sagt, ich schlafe, am allerliebsten schlafe ich gern. Ich mache es ganz simpel. Man muss ein bisschen um die Ecke denken, das wird nicht von heute auf morgen vielleicht funktionieren. Aber daraus könnte sich ein wirklich, ohne Witz, Silvia, sonst erzähle ich es nur dir, dann können die anderen Podcast-Hörer jetzt weghören. Ja. Es könnte sich doch daraus ein Schlafhotel entwickeln. Warum denn nicht? Du könntest doch wirklich, wenn man es ganz groß macht, dann könnte man ein Schlafhotel daraus irgendwie kreieren. Dass Menschen in ein Hotel kommen, wo es wirklich hauptsächlich nicht um Essen geht, sondern um Schlafen geht. Wie kriege ich den wohlsten und den schönsten Schlaf meines Lebens? Was brauche ich dafür? Und da kann man untersuchen, was brauchen die Menschen? Vielleicht sind es gar nicht so viele unterschiedliche Dinge. Ja, der eine schläft halt gerne, vielleicht schläft am besten, wenn er in einem Hochbett schläft. Der nächste schläft vielleicht super, wenn er in einem Himmelbett schläft. Der nächste schläft vielleicht super, wenn er auf einer Bastmatte schläft. Oder. Also sich damit zu beschäftigen und Menschen die Möglichkeit zu geben, tatsächlich in ein Hotel zu kommen, um wirklich mal wieder richtig gut zu schlafen. Da kannst du ein Business draus machen. Das geht, das ist egal, was das, was, oder jemand sagt immer zu mir, ja, Fernsehen gucken, das ist das, was ich am liebsten tue, Fernsehen gucken. Jetzt kannst du dich fragen, wie kann ich aus Fernsehen gucken ein Business kreieren? Geht auch. Du kannst dich treffen mit anderen Menschen, Fernsehen gucken. Du kannst das dem Thema einen bestimmten Rahmen geben. Ja, wie gucke ich mit denen Fernsehen? Das ist ja ähnlich wie mit Kino. Kino ist ja irgendwann auch mal entstanden. Ist ja auch nichts anderes als einen Film gucken mit anderen Leuten. Ja, und die Leute zahlen vorne an der Kasse Geld. Das kannst du mit Fernsehen auch machen. Ja, also von daher, ich höre jetzt aber auf zu reden und stelle mir lieber die nächste Frage, sonst sind wir noch nicht.
Ja, ich fand es jetzt nochmal ganz wertvoll, da zurückzuspringen, weil ich glaube, das interessiert eben die Menschen auch, noch so ein bisschen hands-on zu kriegen. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt durchaus passiert, zu sagen, was will ich wirklich oder was mache ich wirklich gerne und sich da mal so ein Rad zu bauen und zu schauen, was kann ich damit alles machen. Und wenn es dieser eine einzige Begriff ist, ob es Schlafen ist oder Reden ist, etc. Und das weiter zu denken.
Ja, mir fällt dazu noch was ein, Silvia. Das muss ich jetzt doch noch oben drauf packen. Also,
pack's drauf.
Es gab mal, ich muss überlegen, ich glaube, es war so 2018 ungefähr, ist über WhatsApp und so ist und die Social-Media-Kanäle, ist ein Video irgendwie so viral gegangen von einem kleinen Jungen, dessen Vater ihn bei den Hausaufgaben beobachtet hat und gefilmt hat. Also kleiner Junge, 6 Jahre, sitzt da und soll rechnen. Und sein Vater filmt ihn heimlich. Ja. Und der Lütte hat das irgendwie mitgekriegt. Was machst du da? Ja, nix. Und dann sagt der Junge, ja, warum soll ich das denn lernen? Warum soll ich das machen hier für die Schule? Und dann sagt sein Vater, naja, es ist ja wichtig, dass du rechnen kannst und schreiben kannst und so weiter. Und dann guckt der Junge den Vater an mit ganz großen Augen und sagt, ich will Bauarbeiter werden. Ich will Fahrzeuge fahren, da muss man nicht schreiben können. Und die meisten Menschen lachen sich jetzt kaputt darüber und sagen, ach, ist der süß, der Lütte ist ja süß. Wenn wir es aber jetzt mal genauer betrachten, können wir an der Aussage und an dem Gesicht, an der Mimik des Jungen in diesem Video schon erkennen, wie der intrinsisch tickt. Der will Bauarbeiter werden, der will Fahrzeuge fahren, da hat er Spaß dran. Aber sag das mal in der Schule zu den Lehrern, dann sagen die, Junge, du musst erst mal lesen und schreiben lernen. Ich sage jetzt nicht, dass Lesen und Schreiben nicht wichtig ist. Aber der Vater versucht dem Jungen theoretisch am Buch Lesen und Schreiben beizubringen. Das funktioniert bei dem Jungen nicht, aus dem Grund, dass der Junge intrinsisch keinen Wissensdrang hat. Der Junge hat Pragmatismus. Würde der Vater, ich nehme den Vater in Schutz, der weiß es nicht besser, würde der Vater den Jungen mit nach draußen nehmen und sagen, Junge, hol mir deinen Kipper, hol mir deinen Bagger. Ja, so kleine Autos da, Spielzeugautos. Und dann steckt er dem draußen irgendwie so ein Stückchen auf der Wiese oder auf irgendeiner Sandfläche, macht er 1 Meter mal 1 Meter, steckt einen Stock rein, ist 10 Zentimeter tief und sagt so, jetzt buddelst du mal diese Fläche aus, ja, da baggerst du, machst die Striche, wie viel Schaufeln passen auf den Kipper und wie oft musst du den Kipper da hinten hinfahren, um das Material abzuladen. Ja, dann kann der Junge rechnen lernen, an praktischen Dingen. So, aber diese Wünsche, diese großen Augen, diese kleinen, ich will Bauarbeiter werden, ich will Fahrzeuge fahren, die werden von uns Eltern kaputt gemacht. Also, wenn doch ein kleiner Junge sagt, im Grunde ist es ja das, was tust du am allerliebsten? Ich will Fahrzeuge fahren, ich will Bauarbeiter werden. Dann lass es ihn doch werden. Der kann doch, wenn alles super läuft, Silvia, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich das erzähle, kann es doch passieren, dass der Junge, der wird Baggerfahrer, der kann Fahrzeuge fahren und irgendwann ist er der beste Bagger- oder Fahrzeugkipperfahrer der Welt und irgendwann hat er vielleicht seine eigene Baufirma.
Naja, und er wird so ein Spezialist, dass nur der das kann.
Nur der das kann, genau.
Das wäre dieser Radar-Der-Effekt.
Genau, Jocker im Kopf. Ja. Dann sagt die, oh Scheiße, unsere Ölfelder brennen. Dann kommt ein Feuerwehrmann mit roten Haaren und sagt, ich kann euch die auspusten.
Ja, aber nur ich. Alle anderen leider nicht.
Und ich kriege eine Million für ein Ding, das ich auspuste. Und dann holt er eine Flugzeugturbine, stellt die dahin. Wuff, zack, Feuer ist aus. Die Saudis haben Geld gespart, haben ihm 1 Million gegeben, haben sich kaputt gelacht, dass er viel zu billig ist. Aber das wird kaputt gemacht. Und das ist das, was ich meine. Was ist das, was du am liebsten tust? Guck dir das an und denk nicht gleich wieder, weiß ich nicht, wie das gehen soll. Dann frag jemanden, der es weiß. Dann frag jemanden, der das kann. Dann frag jemanden, der auch das tut, was er am allerliebsten.
Ja, sehr schöner Punkt. Sehr schöner Punkt, sich auch ein Netzwerk aufzubauen, da schon hinzugehen, wo es andere Menschen gibt, die das schon können, und sich da Unterstützung holen, zum Coach gehen, einen gescheiten Mentor auf sich zur Seite stellen. Mhm. Bitte nicht Verwandte, Freunde, die können selten, weil die haben ihre eigenen Geschichten, die sie da immer mit rein projizieren. Mhm. Die sind nicht neutral, das funktioniert einfach nicht. Nee, die kann man gut als Tröster und Unterstützer brauchen. Ja.
Das ist halt so, dass die meisten sind in ihrer Welt gefangen. Das sind alles gute Menschen. Bitte, bitte, bitte. Die sind alle okay. Ne? Das sind keine schlechten Menschen. Aber die sind so in ihrer Welt gefangen, dass die gar nicht über den Tellerrand gucken. Die sind so in ihrem Frame, in ihrem Rahmen. Mehr geht doch gar nicht. Ich kann doch nicht was anderes machen im Leben. Das geht doch nicht. Haben doch meine Eltern erzählt. Doch, kannst du. Also einen zu haben, wie den Rainer Scholz, der mir in den Arsch getreten hat. Der hat mir diesen Tritt gegeben. Und da bin ich ihm heute noch dankbar für. Ja? Heute bin ich ihm noch dankbar dafür. Das ist über 30 Jahre her. Und ich rede heute noch von ihm.
Ja? Könnte man fragen, wer ist eigentlich euer Rainer Scholz, ne? Ja. Der da mithelfen kann, aus diesem Jammertal ein Freudental zu machen. Genau.
Who the fuck is Rainer Scholz? Where's your Rainer Scholz?
Du hast auch ein Buch geschrieben. Ich will den kleinen Schlenker noch machen.
Ja, komm.
Und ich sag mal, aus der Komfortzone rauszugehen. Ja. Also ich höre mir ja gerade dein Hörbuch an mit viel Freude und jetzt ganz langsam denke ich mal, vielleicht soll ich das auch mal ausprobieren mit dem Kaltduschen. Ich bin ja überhaupt kein Kaltduscher.
Sag mir jetzt nicht, dass du das noch nicht gemacht hast vor dem Interview.
Nein.
Das kann ich
nicht. Naja, im Sommer schon. Im Sommer kriege ich das schon hin mit dem Kaltduschen, aber im Winter kriege ich das überhaupt nicht hin. Also dennoch, aber du bist ja ein Wiederholer vor dem Herrn, auch in deinem Hörbuch. Und da kam mir schon nicht aus, als zu sagen, jetzt muss ich das dann doch mal ausprobieren. Also das ist ja wirklich so aus der Komfortzone rausgehen. Ja. Magst du zu deinem Buch noch ein bisschen was sagen? Wie ist das entstanden? Was ist so deine Botschaft, die du da mitvermittelst?
Also die Botschaft ist folgende. Das Buch heißt, warum Kaltduscher glücklicher und erfolgreicher sind. Ja, ist jetzt nicht der sexy Titel, aber so heißt das Ding nun mal. Und im Grunde steht da drüber die Reichmethode. Ja, bei meinem Namen, Reichmethode, ist klar, muss ich mit meinem Namen irgendwas machen. Ich bin ja nicht finanziell reich oder so auf die Welt gekommen. Ja, trotzdem reich vielleicht mit dieser Reichhaltigkeit, dass ich einfach Lust habe zu reden und dass ich Dinge, auch wenn wir heute manches Mal natürlich länger über das ein oder andere Thema geredet haben, aber das ist im Interview nun mal so, ich kann ja Dinge sehr vereinfacht den Menschen erklären. So. Und die Botschaft ist eben, wenn wir etwas verändern, wirklich, wirklich, wirklich etwas verändern wollen, dann sage ich den Leuten, okay, geh kalt duschen und dann kommst du wieder und dann reden wir weiter. Ja, wieso soll ich kalt duschen gehen? Ja, du hast doch gerade gesagt, du willst erfolgreich werden, glücklich und ultrareich und hast nicht gesehen, du willst dein Leben verändern. Ja, dann geh kalt duschen, dann reden wir weiter. Nee, kalt duschen gehe ich nicht. Ja, ich sage, dann rede er nicht mit mir. Also übertrieben.
Also quasi, man tu mal überhaupt den ersten Schritt.
Tu mal den ersten Schritt, genau. Und das
Kalt duschen
ist wirklich so wahnsinnig klasse. Es ist natürlich auch scheiße kalt, ja. Aber es macht dich so wach. Und das Schöne ist, du bist fokussiert. Wenn wir sonst aufstehen, wir kommen aus dem warmen Haierbettchen raus, dann stehen wir auf, schlurfen irgendwie ins Badezimmer, gehen noch eben auf der Pipi-Box und dann gehen wir irgendwie in eine Dusche rein. Schön lauwarmes bis heißes Wasser. Da pennen wir doch fast unter der Dusche ein. So, wenn wir aber wirklich aufstehen aus dem warmen Bettchen, Pipi-Box und dann in die Dusche und kaltes Wasser. Wir sind wach. Wir können überhaupt, du schaffst es nicht, Silvia. Auch du schaffst das nicht, Silvia. Beweise mir, dass du bei kaltem Wasser es wirklich schaffst, rumzujammern unter der Dusche, wie schlecht das Leben ist und wie schwer alles ist und so. Beweis mir das. Du wirst es nicht schaffen. Du stehst
nee, da kann ich höchstens jammern, weil es kalt ist.
Ja, aber dann jammerst du auch nicht. Dann schreist du rum und Arthur sagt, was ist denn da los? Nachgucken. Ja, und die Nachbarn klingeln oder so. Aber du wirst wach, du bist fokussiert. Ja, du hast wirklich, du kriegst die Birne sofort klar. Das Gesundheitliche lasse ich jetzt mal weg. Gesund ist es auch noch. Ja, dazu. Ja. Und wenn du dann wenn du das Wasser dann abstellst, das kalte Wasser, dann wird dir richtig schön warm. Ja, dann haben die Leute das Gefühl, die haben gar kein Handtuch, aber die haben das Gefühl, die haben plötzlich einen warmen Bademantel um sich rum. Dann wird's auch schön hinterher. Und das ist genau der Punkt. Jeden Tag kalt zu duschen, immer wieder etwas zu tun, kontinuierlich was zu verändern. Und dann eben auch was zu tun, was im ersten Moment auch nicht angenehm ist. Also für mich ist kalt, ich war heute auch kalt duschen. Das ist auch für mich nicht angenehm. Trotzdem tue ich es, weil es mich wach macht. Geld sparen tut es auch noch. Kaltes Wasser ist günstiger als warmes Wasser. Du verbrauchst weniger Abwasser, weil du weniger Wasser insgesamt verbrauchst. Abwasser ist
100%. 100%, das geht viel schneller.
Das kommt noch dazu. Und das einfach machen. Und wer das durchzieht, wirklich, da behaupte ich, der wird langfristig auch wirklich mehr Erfolg haben. Weil wir uns eben nicht mit den täglichen Jammereien des Lebens irgendwie beschäftigen. Ja? Wir werden erfolgreicher im Leben, aus dem Grund, dass wir aus dieser Komfortzone raustreten, dass wir Dinge tun, die andere nicht tun. Wir werden glücklicher, weil wir fokussierter sind. Wir wachen morgens auf und freuen uns auf eine kalte Dusche. Wir werden, wenn wir die Dinge tun, die wir wirklich tun wollen, zufriedener, entspannter. Wir können klare Entscheidungen treffen, weil es auch eine klare Entscheidung ist, jeden Tag, auch heute wieder kalt zu duschen. Es ist jeden Tag Entscheidung treffen. Ja, wir sind bereit für die Veränderung des Lebens. Und das ist eben den Hebel nach rechts zu drehen. Und es gibt ein Hotel, ein kleines Hotel, wo ich öfter mal bin. Wenn ich da hinkomme, dann grinsen die mich an, das ist von einem Ehepaar geführt. Dann grinsen, hallo Thomas. Ja, ich sag moin, ich bin gespannt, wenn ich gleich auf mein Zimmer komme. Die sagen, ja, sei gespannt. Und dann gehe ich auf mein Zimmer und dann haben die Dusche für mich präpariert, dass ich den Hebel nicht nach links machen kann. Da haben sie entweder Klebeband drum gemacht, dass das nur auf heiß ist, oder sie haben so ein Kreppband gemacht, oder manchmal bin ich hingekommen im Sommer, da haben sie mir noch Eiswürfel in mein Waschbecken getan oder so. Und die freuen sich immer wieder, wenn ich komme. Und jedes Mal müssen sie sich was Neues ausdenken, dass ich nicht ans heiße Wasser rankomme. Dass ich auch nicht schummel da oben, heimlich.
Das ist ja herrlich. Okay, also auch da wieder die Frage an meine Hörerinnen und Hörer, was ist eigentlich eure kalte Dusche, die da täglich zuschlagen darf? Und es ist garantiert eine gute Idee, das wirklich, wirklich auszuprobieren.
Ja.
Jeden Tag kalt zu duschen. Brr. So, wir kommen jetzt zum Ende.
Wird Zeit, ja.
Lieber Thomas, ja.
Ich glaube, es ist das längste Interview bisher von dir, oder? Kann das sein?
Nein, nicht ganz. Also, ich habe einen Kollegen, Jens Thomas, der hat das auch gut hingekriegt.
Ja, das muss am Namen liegen.
Ja, wobei der Thomas mit Nachnamen hat.
Ja,
das spielt ja hier keine Rolle.
Nee, das spielt keine
Rolle. Ja, ganz genau. Es muss am Namen liegen. Ja. Ich habe noch zwei Fragen an dich.
Ja, dann haben wir ja noch eine halbe Stunde. Super, okay.
Ich würde es gerne mal größer nehmen. Ja. Ich meine, wir leben in einem wunderbaren Land und mich würde interessieren, was ist es, was in deinen Augen in Zukunft grundsätzlich wichtig wird?
Oh, also für die Menschen meinst du grundsätzlich wichtig?
Ja, für uns als Gesellschaft, für uns als...
Ja, haben wir immer wieder drüber gesprochen. 100% Selbstverantwortung. Also wirklich. Es geht nicht darum, dass wir anderen nach dem Mund reden sollen. Es soll auch nicht so sein, dass wir alles akzeptieren, was in der Welt da draußen los ist. Aber es geht darum, 100% Selbstverantwortung zu übernehmen für die Dinge des Lebens. Also als Beispiel, wenn jemand sagt, ja, die Merkel, das ist doch alles scheiße, was die macht und so. Ja, dann setz dich hin, schreib einen Brief, bring den bei der Merkel vorbei, dann hast du wenigstens was getan. Ob sie ihn liest, wissen wir nicht. Aber du kannst dir sagen, du hast was getan und nicht nur gemeckert. Oder wenn du den Trump in Amerika scheiße findest, dann schreib dem auch eine E-Mail. Ob der die liest, wissen wir nicht, aber du hast wenigstens was getan. Übernehme Verantwortung und kläre die Menschen auf über Dinge, die dir nicht gefallen. So. Und dass wir aufhören, auf Kosten anderer zu leben. Dass Menschen sich mal bewusst machen, wir haben hier einen wunderbaren Planeten. Hier ist nicht alles ist auch nicht super, gar keine Frage. Aber einfach mal aufhören, wirklich auf Kosten von anderer zu leben. Das wäre schön, wenn das jeder für sich ein bisschen mehr erkennt. Ja? Denn jetzt kann man auch nicht sagen, ja, die Konzerne oder dieser Konzern, Nestle ist scheiße, Nestle, die haben das Wasserthema für sich und den Kaffee, den sie machen, ist doch alles scheiße irgendwie. Ja, mag sein, dass das nicht super okay ist, aber Nestle ist ein Konzern und der Konzern besteht nur aus Menschen. Wenn es keine Menschen geben würde, die da Entscheidungen treffen, würde es ja auch nicht das geben, was vielen Menschen vielleicht nicht gefällt an so einem Konzern. Also darf jeder Mensch wieder zu sich gucken und sagen, okay, wie können wir etwas tun, wovon alle Menschen was haben? Ja. So. Und was Drittes fiel mir auch noch ein, warte, was habe ich gesagt? Selbstverantwortung, mehr Gerechtigkeit, also den anderen nicht, und das Dritte ist, ich glaube, es ist ganz, ganz entscheidend und wichtig, jetzt komme ich zu meinem Thema, das ich auch bei mir habe, sich persönlich selbst gut verkaufen zu können. Ja? Das heißt also, die Welt wird immer digitaler. Wir beide haben ja ungefähr die gleiche Altersklasse, weißt du, ich muss mich nirgendwo mehr bewerben. Brauche ich nicht, bin mein eigener Chef. Aber die Menschen, die jünger sind, die dürfen auch lernen, tatsächlich mit dieser digitalen Welt zu leben. Das heißt also, eine Bewerbung als Präsentationsmappe, mag sein, dass es das hier und da noch gibt, aber das ist es nicht. Sondern natürlich auch zu lernen, wirklich vor der Kamera sich verkaufen zu können. Ja? Nicht perfekt vor der Kamera zu sein, aber auch das zu lernen, sich nach draußen anders zu zeigen und zu wissen, was kann ich gut? Also viel überzeugter von sich zu sein. Und das macht es wieder einfacher, wenn wir auch wissen, was kann ich wirklich gut? Was sind meine intrinsischen Motivatoren? Das sind alles so die Dinge, die dazukommen. Also das in der Kurzversion.
Ganz wunderbar. Jetzt hast du fast meine zweite Frage schon mitbeantwortet. Ich stelle sie dir trotzdem, weil ich mag deinen Dreiklang so gern, den du vielleicht noch raushauen kannst. Nämlich die letzte Frage ist, welche drei Zukunftstipps hast du für meine Hörer?
Welche drei Zukunftstipps hast du für meine Hörer? Zukunftstipps. Jetzt müsste ich ja andere sagen, als die ich gerade gesagt habe, ne?
Also was mir, du, darum sage ich, du hast mir fast schon beantwortet, aber ich mag deinen Dreiklang so gern. Du sagst ja Buyer-Ticket.
Yes, ach, das meinst du, ja, okay.
Ja, dann machen wir das. Genau.
Ja, also, für mich ist die einfachste Erfolgsformel der Welt, ja, ist erstens Buyer-Ticket, zweitens Dream Big und drittens Never Return. Und das heißt, übersetzt, buy a ticket, entscheide dich für etwas. Kauf dir ein Ticket, buy a ticket, kauf dir ein Ticket für dich selber. Für das, was du willst. Entscheide dich, dieses oder jenes zu wollen. Oder umgekehrt, entscheide dich, dieses oder jenes nicht mehr zu tun. Nicht mehr Sägewerk, nicht mehr dieses, jenes, welches. Wenn die Entscheidung klar getroffen ist, das ist der erste Step, ja, kommt Dream Big. Dann kann ich anfangen, groß zu träumen. Ey, was wäre denn wirklich, wenn ich die Entscheidung treffe, so wie bei mir Coach zu werden? Das wäre ja geil, dann könnte ich ja den Menschen unterbringen. Dann wird's groß. Dream big. Und drittens, never return. Dann bei der Entscheidung bleiben. Die Entscheidung nicht zurücknehmen. Ja. Was allerdings die Gesellschaft da draußen macht, ist Folgendes. Die machen Punkt Nummer zwei, also Dream Big, das machen sie als erstes. Was wäre denn? Das wäre ja schön, wenn ich mal Coach werde. Dann könnte ich ja ganz groß. Das ist ja toll. Das machen sie zuerst. Sie treffen nicht die Entscheidung, sondern sie eiern rum und sagen, es wäre ja toll, wenn. Und aus Punkt Nummer drei machen sie Punkt Nummer zwei und da streichen sie einen Buchstaben raus. Bei mir heißt es ja okay. Never return und die streichen das N von weg. Ever return. Aber, ja, aber, Coach zu werden ist ja nicht so einfach. Ja, aber. Ach, oder Podcast, mit Podcast zu beginnen. Aber ist ja nicht so einfach. Gibt's ja schon so viel. Aber. Das haut nicht hin. Ja? Also wirklich, einfachste Erfolgsformel der Welt gilt für jeden und für jedes Thema. Buy a ticket, dream big, never return.
Perfekt.
Das ist immer das, was ich gemacht habe und das hat mir geholfen.
Perfekt.
Ja.
Also ein wunderbares Schlusswort, lieber Thomas. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen Podcast. Jede Minute war spannend und wertvoll. Und ich bin überzeugt, dass wir ganz viele tolle Returns darauf auch kriegen.
Ja, das wäre schön. Ja, freue ich mich.
Ja. In diesem Sinne nochmal danke an dich.
Sehr gerne.
Liebe Podcasterinnen und Podcast-Hörerinnen und Hörer, euch eine wunderbare Woche. Man kann es nur wiederholen. Treffen Sie Entscheidungen, träumen Sie groß und dann bleiben Sie dabei. So. Kontinuität ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die heute in dieser wilden Welt uns erfolgreich macht.
Ja.
In diesem Sinne, Servus, bis zum nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft. Thomas, danke und auch dir ein schönes Servus.
Servus, vielen Dank.
Das war die Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft von und mit Silvia Ziolkowski, die Zukunftsentwicklerin. Unter silvia-ziolkowski.de finden Sie weitere Informationen rund um Visions- und Zukunftsentwicklung inklusive kostenloser Checklisten und Impulsen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie sie weiter und bewerten Sie diesen Podcast gerne auf iTunes. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.